Deutschlandfunk. Hintergrund.
Monarch mit Zukunft. Krönung von König Charles III. In Großbritannien. Von Gabi Biesinger.
Ein kalter und sonniger Mittwoch in Berlin Ende März. Hunderte Menschen warten geduldig vor einem Zelt mit einer Sicherheitsschleuse, wie man sie vom Flughafen kennt. Sie wollen auf den Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor, um König Charles III. Zu sehen. Seit im September vergangenen Jahres seine Mutter, Königin Elisabeth II., nach 70 Jahren auf dem Thron starb, ist König Charles neues britisches Staatsoberhaupt. Seine erste Auslandsreise führt ihn nach Deutschland. Karin Ubel würde sich nicht gerade als Charles-Fan bezeichnen. Eine Sache fasziniert sie aber immerhin so, dass sie extra aus Kassel angereist ist.
Was mir an ihm gefällt, ist so sein ökologischer Ansatz, den er ja tatsächlich hat, dass er so ein bisschen gern die Welt verbessern würde, wenn er könnte.
Als König Charles und Königin Camilla auf dem Pariser Platz eintreffen, werden sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau begrüßt. Empfang mit militärischen Ehren, Händeschütteln mit den Schaulustigen, die stundenlang in der Kälte gewartet haben. Am Folgetag beschwört Charles bei einer Rede im Bundestag, die er in weiten Strecken auf Deutsch hält, die deutsch-britische Freundschaft in der Zeit nach dem Brexit, ohne das B-Wort selbst in den Mund zu nehmen. Klar ist, Charles reist im Auftrag der britischen Regierung, mit der das Redemanuskript mindestens abgestimmt ist.
Gemeinsam müssen wir wachsam sein gegenüber Bedrohungen unserer Werte, die lange und besondere Geschichte unserer beiden Länder enthält noch viele ungeschriebene Kapitel. Lassen Sie uns diese mit einem unermüdlichen Streben nach einer besseren Zukunft fühlen.
Das britische Staatsoberhaupt hat unpolitisch zu sein, ist andererseits aber natürlich ein Gesandter der britischen Regierung, um deren politische Botschaften zu überbringen. Schon das ein echter Spagat. Dazu kommen Charles persönliche und politische Anliegen, die er als Thronfolger selten verheimlicht. Darin unterscheidet er sich deutlich von seiner Mutter Elisabeth, die nie ihre Meinung durchscheinen ließ, erklärt Camilla Tominey, Mitherausgeberin des konservativen Daily Telegraph.
Königin Elizabeth hat ja niemals ein Interview gegeben. Charles hat das massenhaft getan. Und wir wissen viel mehr über ihn, als wir über die Queen je wussten.
Charles' Besuchsprogramm in Deutschland ist gespickt mit Terminen, die eine politische Dimension haben. Umweltthemen, aber auch der deutsch-britische Schulterschluss bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg spielen immer wieder eine Rolle. So besucht König Charles unter anderem eine Ankunftsstelle für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, und preist die Großzügigkeit der deutschen Bevölkerung.
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihrem Land ausdrücklich für die außerordentliche Gastfreundschaft danken, mit der Sie über 1 Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. Das ist ein Beleg für den Geist der Hochherzigkeit in Ihrem Land.
Man kann diese Äußerung als Kritik an seiner eigenen britischen Regierung interpretieren. Obwohl Großbritannien die Ukraine militärisch stark unterstützt, hat das Land vergleichsweise wenig ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Und die konservative Regierung unter Premierminister Rishi Sunak fährt einen harten Kurs gegen Flüchtlinge, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal kommen. Sie sollen nach Ruanda abgeschoben werden. In Zeitungen war zu lesen, der König soll diese Politik hinter verschlossenen Türen appalling genannt haben, entsetzlich. Solche Informationen werden kalkuliert durchgestochen, erklärt die Journalistin Catherine Mayer im Interview mit dem ARD-Studio London. Sie hat 2015 eine Biografie über den Thronfolger veröffentlicht. Nach dem Tod von Königin Elisabeth erschien im Herbst eine überarbeitete Version des Buches über den neuen Monarchen, auch auf Deutsch, Charles III. Mit dem Herzen eines Königs.
He has a long history of giving concealed messages.
Charles hat eine lange Geschichte, wie er verdeckt Botschaften übermittelt. Etwa als er im Sinne der Unterstützung für Tibet mal einem Staatsbankett für den chinesischen Präsidenten fernblieb. blieb. Natürlich wurde das nicht offen kommuniziert und der Palast hätte das auf Anfrage dementiert. Aber er lässt solche Dinge bewusst an die Medien durchstecken. Genauso war es mit der Ruanda-Äußerung. Diese Geschichten tauchen auf wundersame Weise plötzlich auf, als hätte jemand das tatsächlich aus einer privaten Unterhaltung von Charles aufgeschnappt.
Charles hat sich schon immer als Kämpfer für soziale Gerechtigkeit betrachtet. Nach so vielen Jahren als aktivistischer Prinz könne man den Geist nicht in die Flasche zurückstopfen, meint Telegraph-Journalistin Tominey.
Er hat in Interviews immer gesagt, ich weiß wohl, dass ich mich als König nicht mehr so verhalten kann wie als Prinz. Aber mir scheint, wir sind in einer Generation angekommen, in der weniger ungesagt bleiben sollte. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass Charles politischer wird. Aber es bedeutet, Dinge anzusprechen, die früher unter den Tisch gefallen wären.
Catherine Mayer meint, Charles mache aus seinem Herzen keine Mördergrube. Und das sei zwar authentisch, aber nicht notwendigerweise gut für die Monarchie.
Er könnte mit sich selbst nicht leben, wenn er zum Beispiel bei Umweltfragen nicht dem Diktat seines Gewissens folgen würde. Aber es stimmt natürlich, je mehr das, was er sagt und tut, als politisch angesehen wird, also in unangemessener Weise politisch, desto mehr Munition liefert er, zum Beispiel auch den Gegnern der Monarchie. Zu Zeiten seiner Mutter galt die Monarchie noch als politisch unantastbar. Aber wir sind in einer Ära angekommen, in der die Monarchie stärker in Frage gestellt und unpopulärer wird.
Catherine Mayer sieht noch eine zweite Gefahr, wie der König der Monarchie auch eher unabsichtlich schaden könnte. Wenn es darum geht, Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln, gilt Charles als sehr nachlässig. Er akzeptierte Geldbündel von dubiosen Spendern in Einkaufstüten. Wohltäter, die einst mit ihm dinierten, haben mittlerweile mit der Justiz Bekanntschaft gemacht. Das dritte Problem, das die Monarchie belastet, sind die familiären Zwistigkeiten. Vor dem Tod von Königin Elisabeth galt Prinz Andrew als größte Belastung. Ihm drohte in den USA ein Missbrauchsprozess, weil er Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben soll, die sein Freund, der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, ihm zuführte. Nachdem Andrew den Prozess durch eine Millionenzahlung abwenden konnte, das Königshaus ihm seine Ehrentitel entzog und ihn aus der Öffentlichkeit fernhält, wurden die Schlagzeilen weniger. In den vergangenen Monaten aber haben Charles Sohn Prinz Harry und seine Frau Meghan, die sich von royalen Aufgaben lossagten und nach Kalifornien gezogen sind, das Image des Königshauses stark beschädigt. In einer TV-Serie und einem Buch werfen sie der Königsfamilie vor, rassistisch und verlogen zu sein. Der Palast folgte der Maßgabe der Queen, never complain, never explain, sich nie beschweren, nie etwas erklären. Und das sei das Einzige, was sie tun könnten, meint Chris Shipp, Königshauskorrespondent des Fernsehsenders ITV.
Jeder Angriff auf die Institution der Monarchie ist ernst für König Charles, der noch so frisch im Amt ist. Aber die Königsfamilie demonstriert Business as usual. Sie nehmen Termine wahr, tun Wohltätiges, so als wollten sie zeigen, seht her, wir lassen Taten sprechen, während Harry und Meghan öffentlich schmutzige Wäsche waschen.
Zu spüren ist, dass die Stimmung im Land sich verändert. Monarchiegegner waren bei öffentlichen Auftritten von Königin Elisabeth eigentlich nie zu sehen. Seit König Charles durchs Land reist, versammelt sich nicht nur jubelndes Volk am Straßenrand, sondern es sind auch immer wieder gelbe Schilder mit der Aufschrift »Not my King« zu sehen. Nicht mein König, und per Megafon werden Protestbotschaften verbreitet. Bewunderer und Gegner der Monarchie treffen am Absperrgitter aufeinander.
God save the King! God save the King!
Not my King!
Not my King!
In Zeiten heftiger Inflation und immer höheren Preisen für Lebensmittel gerät die Frage, wie viel das Königshaus die Briten kostet, gerade wieder stark in den Blick. Laut aktueller Umfragen des Forschungsinstituts YouGov ist nur knapp ein Drittel der Briten dafür, die aufwendigen Krönungsfeierlichkeiten aus Steuermitteln zu finanzieren. Catherine Barnard beschäftigt sich als Rechtswissenschaftlerin an der Uni Cambridge mit der konstitutionellen Rolle des Königs und meint, ein aufwendiges Krönungsritual in Zeiten sozialer Not werfe durchaus Fragen auf.
Viele Menschen kämpfen mit den täglichen Ausgaben. Sie sind vermutlich nicht gerade begeistert darüber, dass da extrem reiche Menschen ganz groß feiern. Sie bringen das mit ihrer eigenen Situation überhaupt nicht in Einklang. Andererseits ist das die Magie der Monarchie, auf die man wie auf ein Märchen blicken kann. Und das bietet vielleicht die Chance, den eigenen schwierigen Alltag mal zu vergessen.
Was die Unterhaltskosten des Königshauses betrifft, so flossen als Sovereign Grant aus Steuergeldern zuletzt 86 Millionen Pfund im Jahr ans Königshaus. Das kommt der Rechnung nahe, die Befürworter der Monarchie gerne anstellen, dass die Königsfamilie jeden der 69 Millionen Untertanen im Jahr nur so viel kostet wie ein, zwei Flaschen Milch. Eine Recherche des Guardian hat das Privatvermögen von Charles kürzlich auf 1,8 Milliarden Pfund taxiert. Bekannt ist, dass die Royals jede Menge Steuerprivilegien genießen, doch Steuererklärungen oder Testamente muss die Königsfamilie nicht offenlegen. Catherine Barnard findet es bemerkenswert, dass die Royal Family zwar ständig in den Medien ist, aber so selten kritisch hinterfragt wird.
Die Times oder der Telegraph haben regelmäßig die Enkel des Königs auf dem Titel, wenn sie Geburtstag haben oder wenn Kate ein besonders auffälliges oder besonders langweiliges Kleid trägt. Dem Palast gefällt das sicher, aber es ist wirklich erstaunlich, wie selten die wirklich wichtigen oder kontroversen Fragen aufgegriffen werden. Höchstens der Guardian berichtet über Finanzen und Ausgaben. Die anderen Zeitungen verhalten sich ziemlich ehrfürchtig.
Doch ganz gleich, was in die Rechnung einfließt. Die Initiative Republic möchte die Monarchie abschaffen und fordert ein gewähltes Staatsoberhaupt. Sie berichtet von Mitgliederzuwachs und erhöhtem Spendenaufkommen nach dem Tod der Queen. Vorsitzender Graham Smith stellt sich den Übergang von der konstitutionellen Monarchie zu einer Republik so vor.
Wir müssen die Öffentlichkeit auf unserer Seite haben. Wenn mehr als 50% gegen die Monarchie sind, müssen wir ein Referendum fordern. Ohne ein Referendum wird die Regierung nicht handeln. Aber wenn wir das Ergebnis des Referendums erst haben, dann ist der Schritt zur Republik rechtlich gesehen sehr einfach.
Insofern lastet enormer Druck auf König Charles, die Zustimmung der Bevölkerung nicht weiter zu verlieren. Die Monarchie muss moderner und schlanker werden. Andererseits, eine Monarchie funktioniert nur mit einem gewissen Maß an Pomp, Circumstance und Magie. Das britische Königshaus nimmt unter den verbliebenen europäischen Monarchien eine besondere Stellung ein. Die Windsors sind die größte Königsfamilie, was aktive Mitglieder angeht. Verglichen etwa mit Dänemark, den Niederlanden, Schweden und Norwegen ist Großbritannien mit 69 Millionen Einwohnern aber auch ein deutlich bevölkerungsreicheres Land. Und Charles ist zusätzlich noch Staatsoberhaupt von 14 sogenannten Realms in Übersee, darunter Kanada und Australien. Die britische Königsfamilie engagiert sich in rund 3000 Organisationen mit Schirmherrschaften. Als Wohltätigkeitsmonarchie machen die Royals auf gute Zwecke aufmerksam, generieren Spenden und fördern gesellschaftliches Engagement. Doch nicht nur was die Größe betrifft, auch was die Zeremonie der Krönung angeht, sind die britischen Royals die letzten ihrer Art, schildert der Kunsthistoriker Wolf Burchardt, ehemaliger Kurator der britisch-königlichen Sammlungen.
Es hat seit 70 Jahren keine Krönung gegeben, nicht nur in England, sondern in ganz Europa. Der König von England ist der einzige König, der noch gekrönt wird. Alle anderen europäischen Monarchen haben eine Form von Intronisation oder Proklamation. Das sind aber Veranstaltungen, die weitaus weniger aufwendig sind.
Und noch etwas ist einzigartig. König Charles ist nicht nur Staatsoberhaupt, oberster Herr der Gerichtsbarkeit und Oberbefehlshaber der britischen Truppen, sondern als einziger König in Europa auch oberster Verteidiger des Glaubens, Defensor Fidei der anglikanischen Kirche. Gekrönt mit der Edwardskrone aus dem 17. Jahrhundert, die ausschließlich bei Krönungen getragen wird, empfängt der Monarch auf dem Edwardsthron aus dem 14. Jahrhundert den göttlichen Segen und verlässt später mit der etwas leichteren State Crown die Westminster Abbey in der goldenen Staatskutsche.
Das ist eine christliche Zeremonie. Der König ist Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Also das ist durchaus eine ganz wichtige Komponente. Und zum Beispiel die Kronen, die eine Form von Heiligenschein darstellen sollen oder angelehnt sind an den Heiligenschein, die haben ja oben auch das Kreuz.
Aber auch als Supreme Governor of the Church of England hat Charles schon vor längerer Zeit angekündigt, seine Rolle als weltliches Oberhaupt der nationalen englischen Kirche breiter zu interpretieren. Die Beteiligung von Würdenträgern anderer Religionen an der Krönungszeremonie, von Charles initiiert, ist aber nicht nur ein einigendes Signal an die Bevölkerung in Großbritannien, wo sich laut Zensus von 2021 nur noch 46% als Christen definieren, sondern es ist auch eine Botschaft an die Länder des Commonwealths, in denen die Monarchie auch zunehmend kritisch gesehen wird. Besonders in den 14 Ländern, in denen Charles neben dem Vereinigten Königreich noch Staatsoberhaupt ist, scheint die britische Krone nach dem Tod von Königin Elisabeth an Glanz und Gewicht einzubüßen. Vor allem in Australien lässt sich eine Distanzierung beobachten. 2022 wurde dort ein Minister eingesetzt, der den Übergang zur Republik vorbereiten soll. Auch die Karibikinseln Antigua und Barbuda sowie Jamaika sind auf dem Weg zur Republik. Barbados ist diesen Schritt schon 2021 gegangen und hatte den damaligen Thronfolger Charles zur Austrittszeremonie eingeladen. Der fand damals deutliche Worte für die Schande der Sklaverei.
The creation of this republic offers a new beginning.
Republik zu werden ist ein Neubeginn und ein Meilenstein auf der langen Reise Ihres Landes, die Sie gestaltet haben, seit den dunkelsten Tagen unserer Vergangenheit und den Abscheulichkeiten der Sklaverei, die unsere Geschichte für immer beflecken werden. Die Bewohner dieser Insel gehen ihren Weg mit bemerkenswerter Tapferkeit.
The people of this island forged their path with extraordinary fortitude.
Eine Entschuldigung oder Anerkennung der Rolle der britischen Monarchie in der Kolonialzeit gab es von Charles allerdings nicht. Mehrere Ex-Kolonien fordern, dass Großbritannien Reparationen für den Sklavenhandel zahlen soll, der das Königreich einst reich gemacht hat. Corinne Fowler, Professorin für Kolonialgeschichte an der Uni Leicester, erklärt, man könne schon jetzt ziemlich genau verfolgen, wie 12 britische Monarchen im Laufe von 270 Jahren in den Sklavenhandel verstrickt gewesen wären und davon profitiert hätten.
There's been a shift.
Das Denken im Königshaus über die Beziehung zur Sklaverei hat sich verändert. Die Windsors selbst sind ja nicht die, die in den Sklavenhandel involviert waren, aber sie wohnen noch in denselben Palästen. König Charles zeigt vorsichtige Unterstützung für die Erforschung dieses Themas und ich glaube, dass er über eine Entschuldigung nachdenkt. Bisher wurde immer nur Bedauern geäußert, eine formale Entschuldigung vermieden, weil sie Entschädigungsforderungen nach sich ziehen könnte. Aber die Einstellung der Königsfamilie ändert sich. Sie könnten ihre Rolle nutzen, um die britische Öffentlichkeit und den Rest der Welt über die Verbindung zum Sklavenhandel aufzuklären.
Die Herausforderungen, die auf König Charles III. Warten, sind enorm. Von Vergangenheitsbewältigung bis zum friedlichen Management seiner Familie, von Monarchiemüdigkeit beim Volk bis zur politischen Abstinenz in seiner Rolle als Staatsoberhaupt. Und der 74-Jährige steht erst noch ganz am Anfang, meint Camilla Tominey vom Daily Telegraph.
Slowly, slowly, being a royal is a marathon, not a sprint.
Ich würde sagen, gemach, gemach. König zu sein ist ein Marathon, kein Sprint. Ich denke, der Palast ist bisher ganz zufrieden, wie der erste Abschnitt gelaufen ist. Aber er läuft gerade mal die erste Meile.
So I think they'll be pretty happy with this first stage of the marathon, but we're only on mile one, aren't we?
Monarch mit Zukunft. Krönung von König Charles III. In Großbritannien. Von Gabi Biesinger. Redaktion Annabel Brockhus.